am Ende des Tages geht es einfach darum, wie können wir uns als Verein so aufstellen, dass wir die jungen Leute wieder ansprechen.
Herzlich willkommen zu Sportimpuls. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute den Christian Hein hier sitzen. Der Christian hat Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement studiert, war dann zu Beginn seiner Laufbahn im Organisationskomitee der FIFA für das Volunteer-Management. Dann bist du zum EHF, zur Europäischen Handballföderation, gewechselt, wo du immer noch ab und an aushilfst, richtig? Und zwischendrin war es mal beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und auch dein richtig. Hauptprojekt ist jetzt seit 2024 bist du selbstständig als mit dem, sag ich mal, Hauptprojekt Sportvereine neu denken. Und darüber wollen wir heute auch hauptsächlich sprechen. Erstmal schön, dass du gekommen bist. Wie geht's dir, Christian?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir haben immer so ein bisschen ein Ritual, und zwar fragen wir unsere Gäste immer erstmal, was hat dich sportlich denn letzte Woche oder vor kurzem so bewegt?
Als Zuschauer das Spiel der Bayern in Paris, tatsächlich. Ja. Da bin ich mal seit längerer Zeit wieder am Fernseher hängen geblieben, habe mir das Spiel bis zum Ende angeschaut. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, wieder selbst stärker die Laufschuhe zu schnüren und wieder rauszugehen und zu laufen. Das habe ich vor 1-2 Wochen dann auch wirklich intensiviert und wieder stärker in Angriff genommen.
Sehr gut. Ja, ist auch wieder mit dem passenden Wetter. Da kommt dann auch wieder die Motivation, rauszugehen, Sport zu machen. Auch für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass wir sagen, Sport, wenn es geht, muss doch irgendwie an der frischen Luft auch möglich sein. Ne?
Unbedingt, ja.
Ja. Wir machen noch eine schnelle Entweder-Oder-Runde. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach aus dem Bauch raus, was dir passt. Sport drinnen oder draußen? Da sind wir wieder.
Draußen.
Draußen. Radfahren oder laufen?
Laufen.
Laufen. Musik oder Podcast beim Sport?
Weder noch.
Weder noch. Ganz, ganz für dich.
Sport ist Zeit für mich, ja.
Okay, auch gut. Olympische Spiele in Deutschland?
Unbedingt.
Unbedingt. Und dann deine Wunschregion?
München.
München. Ja, ja.
Aufgrund der Vergangenheit beim OK, beim FIFA-OK, damals in München, würde ich mich freuen, wenn es wieder nach München geht.
Ja, was glaubst du, wo sind die Chancen am größten? Wenn man muss sich ja dann auch durchsetzen, unabhängig jetzt von München.
Ich glaube, München oder Hamburg wären meine beiden Favoriten.
Ja. Aber eins nach dem anderen, ne?
Ja.
Eins nach dem anderen. Genau, wie schon in der Vorstellung erwähnt, du hast dich selbstständig gemacht und mit deinem aktuellen Projekt Sportvereine neu denken, da möchten wir heute ein bisschen drüber sprechen, weil wir das ganz, ganz spannend finden und du da natürlich auch einen Teil unserer Zielgruppe und unserer Kunden erreichst und die vielleicht auch unterstützen kannst. Und wir hoffen, dass da vielleicht der eine oder andere nachher denkt, oh, hoppla, da nehme ich was mit, das ist ja ganz interessant. Mhm. Wann hast du persönlich gemerkt, ich will nicht nur verwalten, sondern ich will auch gestalten?
Das war tatsächlich ein Prozess, den ich durchlaufen habe, nach der Zeit bei der EHF. Mhm. Beim DOSB zum ersten Mal mit Breitensportvereinen in Berührung gekommen und zuletzt dann bei meinem letzten Job vor der Selbstständigkeit im Sportamt der Stadt Hanau, wo man viel mit Breitensportvereinen zu tun hatte und gemerkt hat, die haben schon das ein oder andere am Potenzial noch offen, Luft nach oben, wo man unterstützen kann. Und das war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, da würde ich gerne regional erstmal anfangen zu unterstützen. Aber das ist durchaus ein Thema, das das Ganze bundesweit auch umsetzen.
Ja, absolut. War das auch der Moment, wo du gesagt hast, ich will selbstständig werden oder ich traue mich das?
Ja, ja? Da, parallel kam die EHF wieder auf mich zu bezüglich einer Rückkehr. Ja. Nach Wien, das geht jetzt familiär einfach nicht mehr. Mhm. Wir wollen hier in der Region Aschaffenburg bleiben.
Ja.
Aber ich bin da als freiberuflicher Unterstützer bei Europameisterschaften in der Champions League wieder dabei. Und das ist das eine Standbein und das war so der Auslöser zu sagen, dann lass den Schritt in die Selbstständigkeit gehen und das Projekt mit den Vereinen angehen. Ja,
ja, das ist gut, wenn man dann nicht ganz ins kalte Wasser springt, sondern man hat dann noch ein zweites Standbein. Vielleicht erzähl kurz da EHF Champions League, was sind da deine Aufgaben dann?
Tatsächlich bin ich da als Marketing-Supervisor im Einsatz. Da geht es darum, der Verband hat natürlich Vorgaben, wie die Sponsoren der Champions League, aber auch die Verbandsmaterialien umgesetzt werden müssen, TV-Partner, die ihre Rechte umgesetzt sehen wollen. Und ich bin da vor Ort und helfe den Vereinen tatsächlich, diese Vorgaben umzusetzen, zu helfen, wenn Fragen sind, zu vermitteln zwischen Medienvertretern und den Vereinen, einfach dafür zu sorgen, dass jedes Champions-League-Spiel, bei dem ich vor Ort bin, eine rundum gelungene Sache wird aus Sicht des Verbandes. Mhm. Und macht riesig Spaß, wieder zurück in der alten Sportart zu sein, ja.
Ja, das sieht der TV-Zuschauer oder der Zuschauer vor Ort natürlich nicht, ne, was da alles dahinter steckt, dass so ein Profi-Event auf höchster Ebene im Handball, was es ja absolut ist, ne, was da alles zu tun ist, was da gemacht wird.
Ja, das sind teilweise kleine Stellschrauben, die aber ein richtig gutes Bild nach außen hin abgeben. Mhm. Ich sage immer, hinter den Kulissen läuft es manchmal nicht ganz so rund, aber wichtig ist, dass das TV-Bild passt und die Leute am TV-Bild ein richtig gutes Erlebnis haben und das Spiel genießen können. Darum geht's.
Ja, gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, das ist ein wichtiger Hinweis oder ein Clou oder diese Sache macht ein Event erst richtig, richtig gut?
Da gibt es so viele Sachen, aber Tatsache ist halt, die TV-Kameras, die müssen einfach gut stehen. Du kommst schon mal in eine Arena, wo die Tribüne mit dem vorgesehenen Kameraplatz nicht ganz so stabil ist.
Na, okay.
Und da musst du schauen, dass dieses Wackeln während des Spiels bei den Aufnahmen eben nicht stattfinden kann. Das sind dann schon Herausforderungen, wo wir sagen, da müssen wir ran.
Okay, ja, sehr spannend. Vielleicht muss ich dich nochmal einladen und dann tun wir das intensivieren.
Sehr gerne, ja.
Wenn es jetzt so zu Verein geht und die kommen auf dich zu, welche Frage stellen die fast immer als erstes? Gibt es da was du...
Das variiert von Verein zu Verein, die unterschiedlichsten Herausforderungen sehen. Am Ende des Tages geht es einfach darum, wie können wir uns als Verein so aufstellen, dass wir die jungen Leute wieder ansprechen. Das ist so die Herausforderung, die meisten haben, da auf dem Punkt, da landen wir auch irgendwo, meistens. Am Ende des Tages geht es einfach darum, wie können wir uns als Verein so aufstellen, dass wir die jungen Leute wieder ansprechen. Das ist so die Herausforderung, die meisten haben, da auf dem Punkt, da landen wir auch irgendwo, meistens.
Jetzt kommt ein Verein auf dich zu. Wie sieht so üblicherweise so ein erstes Kennenlernen oder so ein Erstgespräch bei dir aus? Vielleicht kannst du da uns mal ein bisschen abholen.
Genau. Ich frage einfach, was sind eure Baustellen? Ich möchte wissen, wie der Verein sich selbst einschätzt. Wo hat er Potenzial nach oben? Wo hat er noch Lücken im System? Und ich gebe da auch erstmal meine Meinung dazu. Damit kann er vielleicht schon die nächsten Schritte auch alleine gehen. Und wenn er sagt, er hätte ganz gerne Unterstützung im Haus oder im Verein selber, und dann sehen wir wirklich zu, wie wir das machen können, holen die Mitglieder, wenn möglich, mit ins Boot und schauen, wie sehen die den Verein. Die Ehrenamtlichen genauso. Das ist manchmal total spannend, wie die unterschiedlichen Sichtweisen in einem Verein auseinandergehen können, wenn man die übereinander legt. Und das sind so die ersten Schritte, ja.
Ein sag ich mal, Hauptbaustein bei dir ist wertebasiert arbeiten. Ne? Vielleicht hol uns da mal ab, was heißt es im Vereinskontext für dich oder was soll das für die Vereine heißen?
Die Herausforderung für viele Vereine ist, glaube ich, dass sie alle beklagen, es gibt wenig Unterstützung, es gibt wenig Menschen, die sich ins Ehrenamt engagieren wollen. Und ich sage dann immer, es ist halt auch schwierig, Menschen mit der Lebensrealität 2026 zu gewinnen, wenn du Strukturen und Strategien aus den 1990ern und 2000er Jahren anbietest. Und ich glaube einfach, speziell die jungen Leute lassen sich über Werte ansprechen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die jungen Leute arbeitsscheu oder faul sind. Das wird oftmals behauptet. Ich glaube einfach, die gehen anders an Aufgaben heran. Die sind kritisch, die wollen sich einbringen, aber sie sind eben kritisch. Und bevor die sich auf ein Engagement einlassen, dann wollen die auch wissen, wofür steht dieser Verein und auf der anderen Seite aber auch, wofür steht er nicht. Und wenn du als Verein da keine gute Antwort drauf hast, dann wird es schwer, die jungen Leute zur Unterstützung zu bewegen. Und tatsächlich ist das aber auch eine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, dass ganz wenige Vereine da eine gute Antwort drauf haben, auf genau diese Frage, wofür steht ihr, was ist eure Haltung? Steht zwar irgendwas in der Satzung, im Optimalfall, nur es wird ganz selten gelebt, weil die Mitglieder und der Vorstand teilweise selbst auch überhaupt nicht wissen, was steht denn da an Werten, an Haltung über uns in der Satzung. Es wird nicht umgesetzt.
Ja. Genau. Ja, klar, bei Unternehmen ist es schon gang und gäbe, ne, dass es so einen Wertekompass oder sowas gibt. Ja. Ne? Da müssen Vereine nachziehen. Ne? Dann weiß man ganz genau, für was steht der Verein. Und ich glaube auch, dass man hat dann einfach einen besseren einen Ankerpunkt, ne, für die Menschen, die sich darin auch beteiligen möchten oder auch einfach im Verein selber Mitglied werden möchten.
Vielleicht auch wirklich mal im ersten Schritt einen Abgleich machen. Was sind unsere festgelegten Werte? Mhm. Sehen sich die Mitglieder darin überhaupt? Mhm. Ist es ein Verein oder sind es die Werte im Verein, mit denen sich die Mitglieder auch identifizieren können? Mhm. Das ist manchmal eine spannende Herangehensweise, weil man feststellt, ja, eigentlich sehen sich die Mitglieder oder als Verein komplett anders, als wir uns als Vorstand sehen. Mhm. Und da muss man natürlich dann anfangen zu überlegen, wie bringt man das überein und holt damit aber auch die Mitglieder in die Entscheidungsprozesse mit rein und schafft es damit auch eine Verbindung zu schaffen und Leute ins Ehrenamt zu holen, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich mitgestaltet oder mitentschieden, welche Werte der Verein vertreten soll, dann will ich auch mitgestalten und künftig mitentscheiden, damit diese Werte auch im Vereinsalltag sich wiederfinden und gelebt werden.
Mhm, so ein bisschen Demokratisierung von Vereinen, ne? Kann man auch als Schlagwort da reinwerfen eigentlich.
Genau, wobei ich merke, dass viele Vereine da immer so ein bisschen zurückzucken, wenn sie das hören. Mhm. Ist auch klar, das Ganze ist kein Wunschkonzert. Also das muss eine einmalige Aktion sein, lang vorbereitet, wo man sagt, jetzt will man wirklich mal wissen, wofür wollen wir stehen. Mhm. Und wenn man das einmal festgelegt hat, dann muss es aber auch für die nächste Zeit Gültigkeit haben und dann mit Leben gefüllt werden.
Ja, absolut. Was glaubst du, kann ein Verein ohne klare Werte auch erfolgreich sein?
Schwierig.
Schwierig,
glaube ich. Und das ist nicht nur auf den Sportverein festgelegt, sondern generell auf Verein. Ich glaube, du musst schon Haltung zeigen, musst Werte für dich definieren und dann eben auch ganz wichtig, du musst auch wissen, was passiert, wenn in diese Richtung etwas geschieht innerhalb der Gesellschaft, wie verhalte ich mich dann? Mhm. Oder was passiert, wenn im Verein irgendwas passiert, was in diese Richtung, in diese Werte-Richtung läuft? Wie verhalte ich mich dann? Wie zeige ich dann Haltung und setze auch mal ein Signal nach außen und nach innen?
Ja, ich glaube auch eine Schwierigkeit und ein Problem könnte auch sein, ne, wenn ein Verein nicht klar sagt, für welche Werte er steht, dann kann natürlich die Öffentlichkeit auch einfach interpretieren, ne, welche Werte vermute ich, hat dieser Verein, ne? Und das ist ja auch eine Sache, die nicht im Sinne des Vereins sein kann, ne? Sondern der muss ja selber entscheiden, wofür stehe ich, und das muss ich klar kommunizieren.
Und ich mache mich nicht nur für Mitglieder und für junge Leute attraktiv, sondern wenn ich mich abgrenze mit einem Alleinstellungsmerkmal, weil ich das wirklich proaktiv lebe, dann bin ich, glaube ich, auch für Sponsoren, für Unternehmen, die sagen, da können wir uns auch mit einbringen, da können wir eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen über den Verein. Mhm. Auch da kann man eine gewisse Attraktivität schaffen.
Ja, unbedingt, absolut. Also, was ist so ein großes oder das größte Problem, das Vereine haben, das sie aber gar nicht selber sehen? Gibt es da auch was, wo du sagst, es kommt immer wieder vor, der Verein hat es gar nicht auf dem Schirm, aber das fehlt ihm vielleicht oder das hat er nicht, sieht er nicht?
Die Kommunikation.
Ja.
Die Kommunikation ist ein großes Problem. Ich rede mit vielen Vereinen, die dann sagen, wenn ein Mitglied was über meinen Verein wissen will, dann muss es meine Kanäle nutzen. Und ich sage, das ist komplett falsch gedacht. Wenn ich meine Mitglieder erreichen will, wenn ich will, dass die wissen, was im Verein passiert, dann muss ich wissen, wie ich die erreiche, auf welchen Kanälen. Das ist durchaus gegeben, dass ich die älteren Mitglieder über andere Kanäle erreiche als die jüngeren.
Ja.
Aber wenn ich alle abholen will, dann muss ich die auch alle auf ihren Kanälen erreichen und erreichen wollen. Und dann muss ich diese Kanäle auch bespielen. Mhm. Und das ist wirklich für viele noch ein Delta, aber auch natürlich dem Ehrenamt geschuldet, weil das ist mit Aufwand verbunden.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich brauche erstmal die Unterstützung personeller Art, damit ich eben auch das Ganze entsprechend aufbauen kann, um ein moderner Verein sein zu können.
Ja, da sind wir wieder, ne? Wenn du sagst, Strukturen aus den 90ern,
ja.
Brief, Fax, Telefon, vielleicht Internetseite. Mittlerweile gibt es halt einfach für die jüngeren Leute ganz andere und wichtigere Kommunikationskanäle, ne? Und wenn du da als Verein nicht gefunden wirst, dann tut der Verein sich schwer, ganz klar, ne? Absolut. Hattest du auch schon mal so ein Projekt, wo du sagst, na, das macht jetzt keinen Sinn, hier weiter voranzutreiben, oder gibt es da sowas, wo du sagst, da bin ich dann vielleicht doch der Falsche?
Ja, ja, am Ende des Tages geht es für mich darum, ich muss eine Struktur anbieten, in der sich die jungen Leute wiederfinden. Und das ist einfach heutzutage so. Das mache ich nur, wenn ich das mit meinem Leben, mit meinen Herausforderungen familiär und auch beruflich verbinden kann. Mhm. Das heißt, ich muss als Verein, glaube ich, Strukturen anbieten, die auf die Mitglieder ausgerichtet sind. Mhm. Und da bei dem Verein war es wirklich so, der mir immer wieder erklärt hat, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Und ich sage, das wird so nicht funktionieren. Ihr verlasst eure Strukturen ja nicht mehr in der Beratung. Mhm. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, du, das bringt uns, das bringt nach hinten raus, bringt uns das nichts. Wir werden damit nicht die Leute erreichen, die ich erreichen will und die im Endeffekt der Verein auch erreichen will. Mhm. Dann lass uns das bitte beenden.
Okay, ja. Manchmal muss man eine klare Linie setzen, ne? Ist so, absolut. Was denkst du, was machen oder was unterscheiden erfolgreiche und stagnierende Vereine? Was ist so ein Hauptunterschied, wenn man das überhaupt runterbrechen kann, aber. Gibt es was, wo du sagst, erfolgreiche Vereine machen das immer besser als stagnierende Vereine?
Ich glaube, die gehen einfach mit der Zeit. Mhm. Also klar, eine Veränderung ist immer mit Aufwand verbunden. Und da sind wir wieder beim Ehrenamt. Die Kapazitäten und die Ressourcen habe ich oftmals nicht. Mhm. Und trotzdem muss ich aber mit der Zeit gehen und muss sagen, wenn ich die Leute weiterhin begeistern will, dann muss ich mein Angebot und auch meine Strukturen an der Zeit ausrichten und darf nicht stehen bleiben.
Ja, also Strukturen unbedingt, ne? Aber die müssen eine gewisse Flexibilität haben, um sich dem Zahn der Zeit anzupassen, ne? Weil es wird immer schnelllebiger und ja, man muss da reagieren können. Ne?
Und ich glaube tatsächlich, die Leute wollen sich nach wie vor engagieren. Mhm. Das Ehrenamt hat aus meiner Sicht immer noch einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft, aber es muss halt zu mir passen. Und darum geht es. Ehrenamt gerne, wenn das Umfeld passt. Und das war auch so ein Stück weit der Auslöser zu sagen, wir müssen das so gestalten, dass die Leute einfach wieder sagen, ich mache das gerne.
Mhm. Genau. Ja, okay. Und müssen sich da klassische Vereine, müssen die sich neu erfinden oder müssen die sich einfach nur besser erklären? Oder liegt die Wahrheit dazwischen?
Liegt die Wahrheit wahrscheinlich dazwischen. Ja. Am Ende des Tages geht es mir auch darum zu sagen, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Mhm. Aber man muss vielleicht das ein oder andere neu justieren und auch Leute mit in den Verein reinholen, die vielleicht selbst gar keine große sportliche Vergangenheit haben, sich aber jetzt gerne doch einbringen würden, weil ihre Kinder in dem Verein Sport machen. Und da kommt so ein anderer Faktor mit ins Spiel, die Mitgliederorientierung. Da geht es eben darum, was wollen die Mitglieder von mir als Verein? Mhm. Was haben die für Ideen? Aber auch ganz wichtig, was haben die für Stärken? Mhm. Und da rede ich nicht nur von den Mitgliedern, sondern eben auch von den Eltern, die sowieso im Umfeld des Vereins dabei sind. Und wenn ich weiß, was ich als Verein brauche, an Stärken, an Fähigkeiten, um mich modern oder generell besser, breiter aufzustellen, dann muss ich aber auch wissen, wer hat denn diese Fähigkeiten im Verein? Und dann kann ich den auch gezielt anfragen und kann sagen, hier, sag mal, du bist dafür bekannt, dass du gerne fotografierst. Wir brauchen eine für die Webseite, für die Social Media Kanäle, für eine Dokumentation. Es gibt so viele Bereiche, in denen ich Bildmaterial brauche. Dann kann doch der Papa oder die Mama das gerne übernehmen, hat vielleicht noch eine Riesenfreude, weil er sich endlich oder sie sich in den Verein einbringen kann. Mhm. Und das ist so ein Stück weit ein kleines Geheimnis, wo ich sage, ihr habt oftmals die Ressourcen schon im Verein, ihr wisst es nur nicht. Geht mal auf Suche.
Und ist natürlich auch so, ne, dass die meisten da nicht von sich aus sagen, hey, ich bin ein passionierter Fotograf, ich kann das gut, wie kann ich helfen, sondern es muss halt andersrum laufen. Oder in der Regel muss es andersrum laufen, dass der Verein fragt, ne, kannst du nicht? Und dann heißt es oftmals ja, warum nicht?
Ja, klar. Weil man hört oftmals, wenn man mit Vereinen spricht, ja, die Leute haben keine Zeit mehr und auch keine Lust. Mhm. Ich glaube, da kommt noch ein anderer Faktor mit ins Spiel, nämlich Angst. Mhm. Also ich glaube, dass viele sich durchaus engagieren würden, wenn sie wüssten, sie blamieren sich nicht, weil sie erstmal an die Hand genommen werden, eingelernt werden.
Ja, guter Punkt, ja, absolut.
Und wenn ich weiß, ja, ich habe eine Fähigkeit und die kann ich einbringen, indem man mir vorab erklärt, was von mir erwartet wird, ich bekomme ein gutes Briefing, dann bin ich, glaube ich, auch bereit, mich also zu engagieren, wenn das Umfeld stimmt. Ja. Wie gesagt, das ist so der Hintergrund, mit dem ich da an den Verein tüftle. Mhm.
Ja, beim Verein, man spricht ja nach wie vor immer noch von Mitgliedern. Ist das nicht mittlerweile, dass man vielleicht sogar sagen muss, man muss fast manchmal von Kunden sprechen? Oder würde das zu weit gehen im Vereinsumfeld?
Ich glaube, das ist genau ein schwieriger Punkt, weil viele Mitglieder sich als Kunden betrachten, der Verein aber nicht als Dienstleister. Das ist er auch nicht. Also darum geht mir so ein bisschen den Verein. Der Verein muss hergehen und muss kommunizieren, was er leistet. Mhm. Das geht mir viel zu oft unter. Der Sportliche sowieso, darüber hinaus mit Gesundheit und solche Themen verbunden, aber eben auch die Wertevermittlung, die zwangsläufig passiert, ob ich das will oder nicht. Ich vermittle im Verein Werte. Zielführend ist es halt, von vornherein zu sagen, wir legen die Werte fest, die wir rüberbringen wollen. Und darum geht es so ein bisschen, dass die Leute wissen, auf was sie sich einlassen.
Ja, absolut, das stimmt. Junge Menschen sind ja heute oder erwarten heute sicherlich andere Dinge wie früher. Was ist so da ein Key Fact, wo du sagst, die jüngere Generation, die muss man anders angehen und zwar wie?
Ernst nehmen, mitnehmen. Mhm. Also ich glaube, dass die jungen Leute einfach gehört und gesehen werden wollen. Mhm. Das bekomme ich immer mehr so mit. Das war wohl lange Zeit nicht so, dass junge Menschen unter 30 schon in die Vereinsarbeit auf hoher Ebene integriert worden sind. Und da muss das Umdenken stattfinden. Ich muss den Jüngeren schon zu verstehen geben, du wirst bei uns gebraucht, du kannst dich einbringen. Wenn du gute Ideen hast, dann sehen die genauso wie die Ideen von den älteren Erfahrenen. Und das ist das, was man denen, glaube ich, mit auf den Weg geben muss. Auf der einen Seite zu zeigen, dafür stehen wir und wir bringen uns ein. Aber auch auf der anderen Seite, wenn du dich einbringen willst, und dann wirst du aber auch gehört. Und das ist ein Signal, was ich als Verein immer spielen würde.
Ja, gibt viele Beispiele, ne, an Vereinen, wo dann sowas an einer Person über viele Jahre hängt und die dann aber auch irgendwann, sage ich mal, gar nicht mehr loslassen kann, auch wenn sie vielleicht wollte, ne, irgendwie dann ist dieses Loslassen von so einer Position ist auch manchmal recht schwer, wo ich mir denke, es würde sicherlich gut tun, da mal frischen Wind reinzubringen. Ne?
Ja, ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass man so dann den Verein geprägt hat und sagt, jetzt will ich kann auch nicht mehr loslassen. Und trotzdem wird oftmals beklagt, es will sich keiner mehr einbringen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich an dieser Stelle dann sage, kein Problem, wir haben im Vorfeld schon eine Gruppe von 3-4 Personen zusammengestellt, die sitzen draußen. Und die würden dir einen Großteil der Arbeit vom Tisch nehmen, dann würde es sofort zurückgerudert. Naja, so schlimm ist es ja nicht, ich krieg's ja hin. Ja. Und am Ende des Tages ist es dann auch, glaube ich, viel mit Anerkennung verbunden. Das würde den Vorständen auch mal gut tun, wenn die Anerkennung aus den Mitgliederreihen regelmäßig kommen würde und man eben nicht nur als Dienstleister gesehen wird.
Ja, ich glaube, so dieses gesellschaftlich-soziale in dem Verein, das ist oft hochsensibel und hochkomplex, ne? Und da muss man auch gewisse Lösungen finden, um eine Mischung aus Anerkennung, aber auch Arbeitsteilung und...
Ja, aber genau da will ich wieder hinkommen, weil das muss das Ziel sein, am Ende des Tages, wenn ein Verein sich neu aufgestellt hat, dass er wirklich eine Gemeinschaft ist, eine Gemeinschaft, die auch über den Sport hinaus zusammenkommt. Darum geht es mir. Also ich muss als Mitglied sagen, ich habe heute kein Training, ich habe heute auch keinen Wettkampf, aber ich gehe trotzdem aufs Vereinsgelände, weil da einfach Menschen sind, die richtig gut ticken, mit denen ich mich verstehe. In dem Kreis fühle ich mich wohl. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe, und dann hat der Verein auch richtig gute Zukunftschancen. Mhm. Und da musst du hinkommen, ja.
Wie sieht ein Verein für dich aus, wo du sagst, dem trete ich bei? Was müsste der Verein haben, dass du sofort sagst, da will ich Mitglied werden?
Ein gutes Sportangebot, eben diese Gemeinschaft über den Sport hinaus, wo ich auch mal am Nachmittag mit meiner Tochter hingehen kann, weil ich weiß, da ist immer jemand da, mit dem man kicken kann oder einen Ball aufs Tor werfen kann. Und wenn keiner da ist, dann sehen die uns von außen, dann kommen die halt und machen bei uns mit. Also wirklich dieser Gemeinschaftsgedanke, ein gutes Angebot und Trainer, die aufgrund ihrer sportlichen Vergangenheit prädestiniert für Jugendtrainer sind und Trainerinnen und den Sprung auch gewagt haben zu sagen, ich mache das. Mhm. Weil das ist auch oftmals, dass ich mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen von früher spreche, sage, du musst doch eigentlich dein Wissen an die Jugend weitergeben. Und ich dann einfach oftmals höre, bei dem Verein, in dem Umfeld, nee. Mhm. Und da versuche ich darauf hinzuwirken, auch in den Verein, dass ich sage, ihr könnt ein sportliches Angebot richtig gut aufstellen, wenn ihr ja die passenden Trainer und Trainerinnen dazu habt. Und bei allem Respekt für Eltern, die einspringen, damit die Mannschaft zustande kommt, weil es sonst keiner macht, aber am Ende des Tages auszeichnen kann sich ein Verein halt dadurch, dass er richtig gute fachliche Trainer hat.
Ja, das ist so ein bisschen, das kenne ich von meinen Kindern, das ist die erste Hürde, ne? Wenn sie Kinderturnen oder Fußball oder was sie ausprobieren, das Wichtigste ist, ne, fühlen sie sich wohl. Ist der Übungsleiter oder Trainer oder was auch immer, ist der so, dass der emotional einfühlsam ist und trotzdem die fachliche Kompetenz hat, dann sagen die, ich will da wieder hin. Ja. Ansonsten sind die halt ganz schnell, dass die sagen, oh, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, ich will, glaube ich, doch nicht nochmal hin. Und
das Gleiche bei meiner Tochter, die ist jetzt in der Handball-Spielgruppe und sie sagt, ich spiele Handball. Was aber ganz selten zum Einsatz kommt, ist der Ball als Gerät. Mhm. Das ist im Endeffekt ein Bewegungsangebot mit Turnelementen, mit ganz viel Herzblut von den Trainerinnen etabliert. Aber die Kinder sagen, aber ich bin doch zum Handballspielen hier. Aber die Trainerinnen an sich keine große handballerische Vergangenheit haben und ihre Aufgabe richtig stark machen, halt die Kinder trotzdem irgendwo nicht binden, weil die sagen, ja, eigentlich bin ich zum Ballspielen da, dann gehe ich halt zum Fußball. Und schon hast du Kinder verloren, die du vielleicht für deinen Verein, für deine Sportart hättest gewinnen können.
Richtig. Kommerzielle Angebote sind, gibt es immer mehr bei Vereinen. Ist das Chance oder ist das eine Bedrohung für den Verein? Wie siehst du das?
Ich glaube, richtig justiert könnte es eine Chance sein, weil es ein Einstiegsangebot ist, um Mitglieder erstmal den Verein vorzustellen, die eine saisonale Mitgliedschaft abschließen können. Aus meiner Sicht einfach aufpassen als Verein, dass man nicht zu sehr auf die kommerzielle Schiene fährt und damit andere Sportarten so ein bisschen in den Hintergrund drückt. Also es muss ausgewogen sein. Ja. Aber mit Sicherheit eine tolle Möglichkeit, Leute, die sonst nicht in den Verein kommen würden, erstmal anzulocken. Ja.
Ja, ganz typisches Beispiel, ne, ist so, sage ich mal, eine Zielgruppe abzuholen, die noch im Verein gar nicht so stark ist, wie jetzt irgendwie Studierende oder so. Ja. Dass du sagst, ich habe hier ein Paddlecourt und habe hier ein kommerzielles Angebot und dann merken die vielleicht, oh, wenn ich Mitglied werde, kann ich mir über die Saison hinweg das und das sparen und dann kann ich ja vielleicht auch mal irgendwie das Studio nutzen oder vielleicht mal Schnuppertraining hier machen und so. Ich glaube, zum Einstieg in den Verein kann es definitiv helfen und ist eine große Chance, aber wie du schon sagst, ne, es darf nicht überkommerziell irgendwie werden. Genau.
Also dann ist es eine große Chance.
Wie sieht ein Verein aus, der in 10 Jahren oder in 15 Jahren immer noch relevant ist?
Gute Frage. Er achtet heute darauf, dass er die jungen Leute ins Boot holt und eine Übergabe macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. In vielen Vereinen hört der alte Vorstand auf.
Generationswechsel.
Generationswechsel, so, ne? Und es findet keine Übergabe statt. Altes Wissen geht verloren. Die Nachfolger wissen nicht, warum Angebote oder Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen wurden, können sie nicht nachvollziehen und haben damit auch gar keine Chance, auf ihre Art und Weise das Ganze fortzuführen. Und die Älteren bekommen den Respekt, den sie eigentlich, die Anerkennung, die sie für ihre Leistung normalerweise bekommen sollten, bekommen sie dann nicht. Also von daher, ich glaube, jetzt schon frühzeitig dafür sorgen, dass junge Leute reinkommen, nicht mehr auf wenige Schultern in der Vorstandschaft, auf 3 bis 5 Personen das Ganze zu verteilen, das wird nicht funktionieren. Lieber Ressorts gründen mit Köpfen an der Spitze, die wiederum ihre Teams in Projekten zusammenstellen mit Menschen, die sich dann gern einbringen, die miteinander gut können, auf zeitlich überschaubare, in zeitlich überschaubaren Rahmen sich einbringen können. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis. Dann kann ich das ganze Ehrenamt auch in mein Leben integrieren und bringe mich dann auch gerne ein, ja.
Ja, na ja, klar, das Ehrenamt darf nicht so Alleinkämpfertum sein, sondern man muss wissen, was anfällt, ne? Worauf lasse ich mich ein? Und
einfach ein Verein muss realisieren, dass sich das Leben, dass sich die Realität geändert hat. Mhm. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Das wissen die auch. Nur ihr Angebot und ihre Strukturen, die ändern sie trotzdem nicht. Mhm. Ich erzähle immer aus Spaß, mein Vater war Funktionär mit Herzblut. Mhm. Ja, der hatte aber halt 2 Tage in der Woche Zeit, die er sich in sein Büro zurückziehen konnte, weil da bei einem Fernsehgerät im Haushalt Dallas und Denver Clan gekommen ist. Mhm. Da gab es keine Möglichkeit. Mhm. Das hatte Mama gesagt, jetzt gehört der Fernseher mir. Und dann hat er sich zurückgezogen. Das ist heute einfach nicht mehr so. Also, das war früher, glaube ich, wirklich auch der ausschlaggebende Punkt, dass Menschen gesagt haben, ja, mir fehlen die Alternativen. Mhm. Du hast heute ein Portfolio an Alternativen.
Ein Überangebot, ne?
Ja, ein Überangebot, dir deine Freizeit zu gestalten. Mhm. Und da musst du als Verein schon richtig gut konkurrieren können.
Ja.
Und das funktioniert mit alten Strukturen einfach nicht.
Ja, früher hat man halt mit anderen Vereinen konkurriert. Heute konkurriert man mit allem Möglichen, ne?
Ja.
Manchmal auch mit Smartphone.
Ja, mit der Digitalisierung, mit Freizeitangeboten an sich, aber auch mit beruflichen und familiären Herausforderungen. Es hat sich einfach weiterentwickelt, das Leben. Und viele, viele Vereine in der Hinsicht einfach nicht nachgezogen. Mhm. Und dann wird es einfach schwer, die Leute wieder für die Vereine zu begeistern.
Ja, klar. Die Lebensbedingungen ändern sich deutlich schneller wie die Vereinsstrukturen vieler Vereine. Ne?
Das ist eine Herausforderung, keine Frage. Aber ich muss dann halt trotzdem auch sagen, ich gehe es an. Mhm. Da haben viele noch so ein bisschen die Hemmschwelle.
Die Scheu. Ja. Funktioniert klassisches Sponsoring noch gut? Oder wie sieht für dich modernes Sponsoring aus in dem Verein?
Wenn ich die Vereine frage, sagen die, klassisches Sponsoring funktioniert noch gut. Ich würde es gerne ein bisschen anders, moderner sehen, nämlich dass die Sponsoren auch ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Ist ein schmaler Grat, ist mir bewusst. Also ich mag kein Unternehmen, das jetzt diktiert, wie die Vereinsorganisation stattzufinden hat. Aber ich würde mir wünschen, dass wenn Unternehmen zum Sponsoring angefragt werden, dass die dann auch eine Gegenfrage stellen und sagen, wofür? Wofür soll das Geld eingesetzt werden? Weil ich glaube, das ist in der heutigen Sportlandschaft immer noch so eine Blackbox, dass viele Unternehmen in Wahrheit nicht wissen, wo wird mein Geld eingesetzt? Im schlimmsten Fall vielleicht sogar, es geht in die Jugend und dann wird doch wieder ein Spieler für die aktive Mannschaft, für die erste Mannschaft verpflichtet. Und ich würde mir wünschen, dass man den Verein so ein bisschen mit in die Verantwortung nimmt und sagt, geh doch mal in dich und schau, wo du Nachholbedarf hast, wo du sagst, da müssen wir uns strukturell neu aufstellen, damit wir uns weiterentwickeln. Wenn du diesen Bedarf ermittelt hast und dazu auch ein Angebot, eine Schulung oder eine Vereins-App oder eine Verwaltungssoftware, was auch immer, aber du hast ein konkretes Angebot vorliegen, wo du sagst, mit dieser Maßnahme könnte ich dieses Loch stopfen.
Ja.
Und das ist auch mit Zahlen zu beziffern. Dann bringe ich mich als Unternehmen aber auch gerne ein, weil ich weiß, da kann ich was bewirken in der Entwicklung, in der Struktur. Somit haben die Vereine einen Nutzen davon. Und wenn man das Ganze dann auch über Social Media, Stichwort Storytelling, gut aufbereitet, dann haben auch die Unternehmen was davon. Weil ich gehe weg von der reinen Präsenz auf der Trikotbrust oder auf der Werbebande. Ich bewirke was. Ich nehme eine neue Rolle im Sport ein als Unternehmen.
Ja, nee, guter Punkt, absolut. Ne? Das ist, wie du es beschrieben hast, so kenne ich das auch aus meinen Erfahrungen im Verein. Da wird halt gesponsert, 3.000 Euro von der lokalen Baufirma, weil der selber Mitglied ist. Aber wo es reinfließt, kriegt man nur so, ja, in die Jugend. Aber wenn man da eine richtige Transparenz einbaut und sagt, schau mal, dieses Unternehmen hat uns ermöglicht, dass wir uns moderner aufstellen, weil wir jetzt hier XY haben. Dann ist das ein ganz anderer Ansatz. Ne? Und ich glaube auch, dann ist die Bereitschaft sicherlich höher von Unternehmen, zu sagen, ich gebe da was.
Du hast genau das richtige Stichwort gegeben. Transparenz, sind wir wieder bei wertebasierten Management. Wenn ich als Verein für mich festlege, Transparenz ist einer meiner Werte. Wir sind offen den Mitgliedern gegenüber, die wissen, was bei uns passiert an Entscheidungen, auch an finanzieller, in finanzieller Hinsicht, aber auch den Sponsoren gegenüber. Dann kann ich mich vielleicht auch in der Suche nach Sponsoren dem einen oder anderen Verein gegenüber durchsetzen, die intransparent arbeiten, die nicht verraten wollen, wofür das Geld verwendet wird. Und dementsprechend vielleicht auch so wieder einen Vorsprung daraus, einen Vorteil daraus gewinnen.
Absolut, ja. Jetzt will ich noch ein bisschen, habe ich noch 3-4 allgemeinere Fragen. Ja. Wer trägt mehr Verantwortung für Bewegung? Ist es die Politik oder ist es der Verein oder ist es jeder selber?
Ich würde sagen, der Verein. Die Politik kann den Rahmen
stimmen, ja.
Den Rahmen stellen, aber auch da in Anbetracht der vielen Vereine mit Sicherheit auch ein Stück weit überfordert. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die Vereine, da sind wir wieder bei den Werten, auch darauf achten sollten, dass ihre Mitglieder entsprechend auf die Sportstätten, auf die Sportgeräte achten. Das gehört für mich dazu. Und dann kann die Politik sich auch auf Förderung auf anderer Ebene konzentrieren, wenn nicht immer Sportstätten saniert werden müssen. Also ich würde die Verantwortung da schon bei den Vereinen sehen, innovativ sein und dann kann man dementsprechend auch die Politik vielleicht auf einer Ebene mit reinholen, die heute noch gar keiner sieht.
Ja. Und im Schulsport, wie ist da, was muss ich da ändern, dass Kinder, sage ich mal, dranbleiben oder mehr Lust auf Bewegung haben? Ist da was, wo du...
Wir haben noch kein Kind im Schulalter. Ich habe da noch nicht so die Einblicke. Aber ich sehe zum Beispiel, dass ich komme aus Bayern, dass da die Ganztagsbetreuung jetzt ein Thema wird, was für viele Vereine als Bedrohung gesehen wird. Wo ich sage, dreht das Ganze doch mal um. Nimmt es nicht als Bedrohung nach dem Motto, die Kinder haben keine Zeit, weil sie spät aus der Schule kommen und haben sie keine Zeit mehr für den Sport, sondern bringt euch mit ein, sucht nach Lösungen gemeinsam mit der Kommune, mit den Schulen und schaut, wie ihr euer Sportangebot in die Mittagsstunden, wenn die Kinder betreut werden, wie ihr euch da anbringen könnt. Entlastet die Schulen, entlastet die Eltern, stellt euch positiv dar und darüber hinaus schafft ihr Kapazitäten, weil die Kinder aus dem Abendsport rauspurzeln, weil sie ihre Sportstunden schon am Nachmittag erledigt haben. Also es kann auch eine Chance sein. Von daher, wie gesagt, auch da innovativ sein, überlegen, was kann man machen, mit anderen Vereinen aus dem Ort zusammenarbeiten, sich nicht nur als Konkurrenz betrachten.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne?
Und das war früher anders. Heute, glaube ich, muss man schon auch den Schulterschluss suchen und schauen, wie kann man die Gesellschaft innerhalb unserer Gemeinde oder unserer Stadt gemeinsam stärken, unterstützen.
Ja, ich glaube, dass einige, vor allem größere Vereine, die sind da schon, sage ich mal, drauf und dran, diese Ganztag zu nutzen und auch haben auch oft, sage ich mal, die fachlichen Kapazitäten und die personellen Kapazitäten da auch Stunden zu stellen. Da fällt es den kleineren schwer, aber wenn du sagst, eine Kooperation mit anderen Vereinen, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Punkt, wo man vielleicht sich gemeinsam helfen kann, um...
Es ist eine Herausforderung, es wird auch eine sein, überhaupt keine Frage, aber von vornherein das Ganze abblocken und sagen, das nimmt uns alles. Ich würde erstmal versuchen, die Chance zu sehen und zu überlegen, wie können wir uns da einbringen in das ganze neue Konstrukt. Und wenn man feststellt, es macht keinen Sinn, dann hat man es zumindest probiert. Ich glaube aber, dass man in den meisten Fällen durchaus Lösungen findet, wo man als Verein sich da auch neu präsentieren kann.
Ja, genau. Und jetzt noch zum Abschluss. Du warst ja auch mal im Sportamt der Stadt. Was können Städte konkret tun, damit Menschen sich mehr bewegen oder damit die mehr Lust auf Bewegung haben? Gibt es da einen Ansatzpunkt noch?
Zum einen Sportwege, Sportplätze gestalten im öffentlichen Raum, die sicher sind, die ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Weil das haben wir festgestellt, da hapert es einfach, dass speziell auch Frauen dann sagen, ab einer gewissen Uhrzeit
traue ich mich nicht hin.
Traue ich mich nicht mehr auf diesen Laufpfad. Also da einfach mit Licht und auch einfach für das Thema Sicherheit zu sorgen, aber auch wirklich die Vereine zielgerichtet zu fördern. Sind wir auch wieder bei dem Thema, nicht einfach nur Geld geben, sondern das Ganze zielgerichtet, zweckgebunden zu forcieren.
Kommunikativ im Austausch bleiben.
Ja, auch mal nicht nur in Geräte, sondern auch mal in Schulungen, in Befähigungen von Ehrenamtlichen zu investieren, zu sagen, wir als Stadt, wir gestalten mal ein Lehrangebot und holen Leute rein, die sich bis jetzt noch nicht engagieren, die danach aber sagen, doch, mit der Erfahrung kann ich mich jetzt in einen Sportverein einbringen, und das ist eine Möglichkeit, mit der Kommunen tatsächlich agieren können.
Ja, sehr gut. Ich habe noch einen Sportimpuls mitgebracht, Christian.
Ja.
Den lese ich jetzt mal vor, und dann kannst du entweder sagen, Quatsch oder ja, stimmt. Vereine verlieren nicht Mitglieder, sie verlieren Anschluss an den Alltag der Menschen.
Ja, das glaube ich wirklich. Also die Leute machen ja Sport. Also es ist ja nicht so, dass die Leute dem Verein fernbleiben, weil die Lust am Sport abnimmt. Das glaube ich nicht. Aber meine Optionen haben sich halt verändert. Ich kann heute in den Wald rausgehen und kann, oder in den Park und kann laufen. Das sind Fitnessgeräte, da kann ich mich einbringen. Ich kann in das Fitnessstudio gehen, da kann ich mich sportlich betätigen. Also von daher, ich muss mich halt einfach neu aufstellen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Gemeinschaft. Wenn ich das als Verein schaffe und den Leuten vermittle, bei uns hast du noch mehr außer Sport, sondern wir sind eine Gemeinschaft, da findest du Leute, die ticken so wie du, und dann erreiche ich die auch wieder.
Ja, okay, sehr gut. Dann heißt es bei uns eigentlich immer am Ende noch, man gibt einen Tipp, den würde ich jetzt von dir einfordern, und ich weiß, dass du gerne Sportbiografien liest. Vielleicht kannst du uns da eine empfehlen, wo du sagst, die sollte man gelesen haben.
Ja, ich habe tatsächlich einige in den letzten Jahren gelesen, und was bei mir positiv hängen geblieben ist, unter anderem Moritz Fürste. Der Hockeyspieler, der ehemalige Hockeyspieler, der hat nebenbei Weltklasse geschrieben. Und da geht es wirklich darum, dass er in einem Sportverein groß geworden ist, der für ihn Heimat war, der für ihn immer Anlaufpunkt war. Und das beschreibt so ein bisschen auch mein Projekt. Ich habe mich da mit meinem Projekt immer wieder gefunden, gesagt, ja, der macht es richtig gut, wie er es beschreibt. Und das in einer Sportart, die Hockeyspieler, mögen es mir verzeihen, ist ja ein Randsport.
Also in leider, Deutschland, das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge, ist halt neben Fußball ist vieles Randsport, ne? Weil das so Randsport einen großen Raum einnimmt. Deswegen, wir sind da Weltklasse im Hockey, ne? Aber es ist halt
Tatsache. Und er hat aber beschrieben, wie man im Hockeysport seinen Weg gehen kann. Und dass es eine unheimliche Bereicherung und eine gute Vorbereitung fürs Leben war. Und das ist bei mir hängen geblieben. Also das ist wirklich ein Buch, wenn mich einer fragt aus dem Sport, was sollte ich lesen, sage ich Moritz Fürste, und als Handballer gleich hinterher Stefan Kretschmer, Halleluja.
Okay, sehr gut. Das nehmen wir mit auf als Tipp. Und ja, das kann ich auch unterschreiben. Mich hat das auch so geprägt, das Vereinsleben. Ich habe da so viel für mein Leben mitgenommen, ohne dass ich das in dem Augenblick als Kind oder Jugendlicher überhaupt gemerkt habe. Und deswegen sind das so wichtige Institutionen bei uns in Deutschland, ne? die treiben den Sport voran, und wir sollten uns das bewahren. Deswegen.
Es wäre echt schade, wenn in absehbarer Zeit mangels Nachwuchs einige Vereine wegbrechen, weil ich glaube, dann erst stellen wir fest, was die für die Gesellschaft, aber auch für die Region an sich an Wert hatten.
Unbedingt. Vielen Dank, Christian. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja.
Und auch euch Zuhörer, vielen Dank, und Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt in Bewegung, habt Spaß und denkt dran, ein bisschen Sport geht immer.